Liebe Geschwister, einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch alle ganz herzlich zu diesem Abendmahl-Gottesdienst begrüßen. Ich möchte heute mit euch über den Frieden sprechen. Und ich hätte nie gedacht, dass das, was seit 3 Tagen in der Ukraine passiert, mir so tief unter die Haut geht, ehrlich gesagt. Und ich merke das zu Hause in den Gesprächen mit meiner Frau. Zum ersten Mal sehe ich sie besorgt diesbezüglich, weil die Leute, ich möchte jetzt nicht von 2 Kategorien Europäer sprechen, überhaupt nicht, aber diejenigen, die im Osten geboren und aufgewachsen sind und ein bisschen Erinnerung an Kommunismus haben, die sehen die Nachrichten anders und sie lesen sie anders. Und ich bin sehr, sehr froh, ich werde heute keinen politischen Vortrag hier halten, dass in Deutschland endlich mal die Leute aufgewacht sind und sehen, wie die Dinge wirklich sind und nicht so, wie man sie gerne haben möchte. Ich sage nur so viel. Die europäische und die europäische Definition von Frieden ist Abwesenheit vom Krieg. Und mit wenigen Ausnahmen, in den 90er Jahren war der Krieg in Jugoslawien, es war ein Bürgerkrieg, jetzt haben wir mit einem Eroberungskrieg zu tun. Mit wenigen Ausnahmen in den letzten 77 Jahren gab es in Europa keinen Krieg. Und ich muss sagen, wir gehören tatsächlich zu einer ganz speziellen Kategorie von Menschen, die in Frieden, fast die meisten von uns, in Frieden geboren und aufgewachsen sind. Die alttestamentliche Vorstellung vom Frieden, darüber werde ich heute Morgen sprechen, von diesem allumfassenden Wort Shalom, hat natürlich viel mehr Bedeutungen. Und die Facetten des Wortes Frieden, Shalom, sind im Kontext der Bibel viel größer und vielfältiger. Zum einen bedeutet Frieden Wohlsein und Wohlbefinden. Es hat zum großen Teil mit dem materiellen Segen. Gott hat seinem Volk im Alten Testament materiellen Segen, Sicherheit versprochen. Und diesen materiellen Segen beschrieb man mit Shalom. Zweitens, heute noch, wenn man in Israel unterwegs ist, und wenn man die Frage stellt, wie geht es dir gut? Die Antwort lautet nicht, ja, es geht mir gut. Die Antwort lautet, ja, ich habe Frieden. Das ist die Art und Weise, wie die Juden heute auf die Frage, wie geht es dir, eine Antwort geben. Und schließlich beinhaltet das Wort Shalom, diesen wichtigen Begriff, die äußere und die innere Ordnung, die zu Gesundheit und Zufriedenheit führt. Mit anderen Worten, Shalom beschreibt nicht nur das, was außerhalb von mir geschieht, sondern das, was in meinem Herzen, in meinen Gedanken, in meinem Inneren stattfindet. Ich möchte heute Morgen 3, 4 Texte mit euch lesen, die mir ganz, ganz wichtig sind, die uns einen Einblick gewähren in die Thematik, nämlich was bedeutet Frieden im biblischen Sinne. Und der erste Text befindet sich im dritten Buch Mose, Kapitel 26, Vers 6. In Levitikus oder das dritte Buch Mose, Kapitel 26, Vers 6. Und da sagt Gott durch Mose zu seinem Volk. Krasser Text eigentlich. Ich will Frieden geben, Shalom in eurem Lande, dass ihr schlaft und euch niemand aufschrecke. Ich will die wilden Tiere aus eurem Lande wegschaffen und kein Schwert soll durch euer Land gehen. Eine beispiellose Verheißung. Und spannenderweise beginnt Gott nicht mit dem Schwert. Er beginnt nicht auch mit den wilden Tieren, die in der Antike und Vorantike Zeit eine große Herausforderung für die Menschen damals gewesen sind. Er beginnt mit dem ruhigen Schlaf. Ich weiß nicht, wie die Leute nur 2 Flugstunden weg von Berlin momentan oder die letzte Nacht geschlafen haben. Ich habe in Friedensau, 97, als ich nach Friedensau gekommen bin, habe ich ein kleines Zimmer bekommen von 13 Quadratmeter. Und dieses Zimmer durfte ich mit einem jungen Mann aus Algerien teilen. Der war 2-3 Jahre älter als ich, haben wir immer noch Kontakt. Und er sprach perfekt Französisch und Arabisch. Ich konnte damals einigermaßen gut Englisch und Russisch sprechen. Wir hatten keine andere Möglichkeit, müssten uns auf Deutsch unterhalten und haben das immer mehr und immer mehr gekonnt. Er hat versucht, mir einiges zu erzählen, aber jedes zweite, dritte, vierte Wort war auf Französisch. Ich habe nichts verstanden. Das heißt, es war ganz schwierig, die ganze Kommunikation. Eins ist aber mir aufgefallen, der war komplett abgemagert. Sehr, sehr schlank, man konnte seine Rippen da lesen und zählen. Und eines Nachmittags, als ich vom Unterricht nach Hause zurückgekommen bin, das im ersten Jahr in Friedensau, habe ich die Tür aufgemacht und sein Bett war auf der rechten Seite. Ich habe das Bett nicht mehr gesehen. Und mein erster Gedanke war, er ist ausgezogen. Aber der war nicht ausgezogen. Der hat sein Bett hinter die Tür direkt an die Wand geschoben und zwischen Tür und Bett hat er noch sein Regal dazwischen noch hingestellt. Er hat sich einen Mini-Bunker in einem 13 Quadratmeter Zimmer gebaut. Es war voll unbequem. Er musste von der engen Seite des Bettes immer wieder aussteigen morgens und abends wieder beim Einschlafen. Und ich habe ihn gefragt, was ist los? Hast du Angst? Er sagte, ja, ich habe Angst. Und ich habe ihn gefragt, wovor hast du denn Angst? Und er sagt, Petko, du glaubst mir nicht, aber sie werden mich holen. Sie werden früher oder später kommen und mich holen. Und die werden auch dich holen. Er sagt, okay, Kommunismus wusste ich, was das bedeutet. Aber auch in Bulgarien hat mich in den 80er Jahren keiner geholt von zu Hause, zum Glück. Und da hat er mir mit seinem gebrochenen Deutsch immer mehr und immer mehr erzählt, was er meinte. Als er Adventist geworden ist, hat er seinen Pass zerrissen vor seiner Haustür. Das war eine deutliche Botschaft, dass er früher oder später sterben wird. Wahrscheinlich wisst ihr, dass Anfang der 90er Jahre gab es einen Bürgerkrieg in Algerien. Und er sagt, ich euch ersparen, aber er sagt Folgendes, du kommst morgens aus der Wohnung und du möchtest in die Bäckerei gehen und da läufst du diese 500 Meter bis zur Bäckerei und die Frage, die dir permanent durch den Kopf geht, ist folgende, welches Auto wird jetzt hochgehen? Der Mercedes auf der linken Seite oder der Fiat auf der rechten Seite? Und die ganze Zeit guckst du auf die Autos und wartest, dass irgendwann ein Auto in die Luft geht und dich in Stücke reißt. Er brauchte, in der Psychologie nennt man das Prinzip der Redundanz. Das heißt, er brauchte ein halbes Jahr, um mir und gesehen hat, zu erzählen. Und dann hatte sie nochmal von vorne erzählt und nochmal und nochmal und so ein ganzes Jahr. Wir hatten in Friedensau, und Friedensau ist ein, ist Pampa, das, wer Friedensau kennt, das ist so ein ruhiger Ort, wirklich. Man hört abends die Vögel, morgens, man kriegt keine Autos mit, auch die Autobahn ist weit, weit weg. Das ist der ruhigste Ort, den man sich vorstellen kann. Aber in diesem 13 Quadratmeter Zimmer in Friedensau tobte in den Erinnerungen eines jungen Mannes ein Bürgerkrieg. Und dieser Bürgerkrieg durfte ich auch miterleben. Ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schlafet und euch niemand aufschrecke. Ich will die wilden Tiere aus eurem Lande wegschaffen, und kein Schwert soll durch euer Land gehen. Shalom hat nicht nur mit Politik zu tun und mit materiellem Wohlstand. Shalom ist im Alten Testament ein religiöser Begriff. Hier lesen wir zwei Texte, genau. Im Psalm 119, 165. Psalm 119. Vers 165. Lesen wir Folgendes. Großen Frieden haben diejenigen, die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln. Das ist jetzt eine ganz interessante Formulierung. Großen Frieden haben diejenigen, die dein Gesetz lieben. Um den Text ein bisschen deutlicher zu verstärken und verständlicher zu machen, lesen wir noch einen zweiten Vers aus dem Buch Jesaja 48, Vers 18. Jesaja 48, Vers 18. Hier spricht Gott durch Jesaja zu seinem Volk und sagt, O, Jesaja 48, Vers 18, O, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wassersturm und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Anscheinend gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Shalom, Frieden, und dem Gesetz Gottes. Und hier meine ich nicht die 10 Gebote allein. Hier meine ich das Gesetz Gottes als die Offenbarung seines Charakters. Anscheinend sagt die Bibel an mehreren Stellen im Alten Testament, bedeutet Frieden nicht nur das, was außerhalb von mir geschieht, sondern Frieden beschreibt meine innere Haltung Gott gegenüber. Und wenn diese Haltung gegenüber seinen Prinzipien, gegenüber seinem Gesetz, wie Jesaja und David schreiben, aufrichtig ist, wenn der Charakter Gottes meine Haltung, meine Einstellung, meine Gesinnung nicht nur theoretisch erleuchtet, sondern auch praktisch durchdringt, sage ich mal so. Wenn das Gesetz Gottes nicht nur eine Frage des Denkens ist, sondern auch eine Frage des Herzens, der Herzenseinstellung, dann habe ich Frieden. Und das wissen wir in Deutschland ganz gut. Ohne Krieg. Dafür brauchen wir jetzt keinen Krieg im Osten, um diese Erkenntnis hier nachzuvollziehen. Denkt man darüber nach, in den letzten Wochen und Monaten, wie oft seid ihr in Berührung gekommen mit Menschen, die keinen inneren Frieden haben, die permanent von Angst und Sorgen durch die Welt gehen, weil sie keinen festen Anker in ihrem Leben haben, weil die Haltung, die sie einnehmen oder die sie eingenommen haben, nicht auf stabile, feste Prinzipien, auf Vertrauen, auf Gerechtigkeit, auf Liebe und so weiter sich stürzt. Gott ist hier sehr eindeutig. Und er möchte uns mit dem ersten Text im 3. Mose sagen, dass es Faktoren gibt, die außerhalb unseres Lebens stehen, die für unseren Frieden verantwortlich sind. Aber für diese Faktoren ist er zuständig. Und das gibt mir Hoffnung, wenn ich an den Krieg in die Ukraine denke. Das sind Sachen, die in seiner Macht stehen. Aber es gibt genauso Elemente und Entscheidungen, die den Frieden beeinflussen, den Frieden in mir selbst, die in meiner Macht stehen. Nämlich, was ist mir wichtig? Welche Prinzipien regieren mein Leben? Welche Prioritäten dominieren meinen Alltag? Wenn du meine Gebote richtig achten würdest, würde dein Frieden aufblühen. Auch wenn außerhalb von dir der Frieden nicht vorhanden ist, wirst du Frieden haben in deinem Herzen, weil dein Leben auf dem richtigen Fundament steht. Und das ist eine mächtige Botschaft. Das Neue Testament, natürlich ist das Wort da ein anderer, kein Shalom, sondern Irenes. Das ist das griechische Wort für Frieden. Paulus bringt das auf den Punkt in Epheser Kapitel 2, Vers 14. Epheser Kapitel 2, Vers 14. Zum besseren Verständnis werden wir auch den Vers 13 lesen. Und dann schreibt Paulus Folgendes. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Und jetzt, denn er, nämlich Christus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes. Das ist eine Ebene, die die Leute im Alten Testament nicht kannten. Sie kannten nur die zwei Ebenen des Friedens, die äußere und die innere. Das Neue Testament bietet uns eine Tiefe an in Bezug auf den Frieden, nämlich die persönliche Dimension des Friedens. Der Frieden nicht nur als Abwesenheit von Krieg, nicht nur als die Einhaltung von bestimmten Prinzipien, sondern der Frieden als Person. Und das ist neu. Das kannten die Juden vor Jesus Christus nicht. Und es ist interessant, wie dieser Friede im Neuen Testament von Paulus hier an dieser Stelle beschrieben ist. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes. Es geht hier um das kultische Gesetz des Alten Testamentes. Man darf jetzt mit dem Text nicht spekulieren. Hier geht es nicht um Landesgrenzen oder um ethnische Rivalitäten. Da müssen wir fair sein. Man kann jetzt den Text nicht so verbiegen und ihn politisch lesen, weil momentan die Lage das erlaubt. Das ist unfair dem Text gegenüber. Der Text ist klar in einem bestimmten Kontext, was Paulus hier deutlich macht. Dennoch fand ich das Wort Zaun und das Wort Feindschaft bei Luther sehr, sehr spannend. Jesus Christus ist gekommen, um alle Zäune und alle Mauern niederzureißen und die Feindschaft zwischen den Menschen zu beseitigen. An einer anderen Stelle sagt Paulus, es gibt kein Jude, kein Grieche, kein Mann, keine Frau, kein Freier und kein Sklave. Ich glaube, diese drei gesellschaftliche Kategorien und geschlechtliche Kategorien werden von Paulus mehrmals erwähnt. Hier zählt er die nicht auf, hier spricht er allgemein und sagt, es gibt Zäune. Es gibt Feindschaften. Und Jesus Christus ist gekommen, um diese Zäune und die Feindschaften, die da sind, zu beseitigen. Die Bibel zeigt uns eindeutig, dass der Frieden Gottes eine Gabe und gleichzeitig eine Aufgabe ist. Beides, Gabe und Aufgabe. Und ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet das Ganze für mich heute, im Jahr 2022? Ich möchte euch drei Gedanken am Ende meiner Predigt mitgeben. Erstens, Frieden bedeutet nicht, die Probleme unter den Teppich zu kehren. Eine passive Haltung fördert den Frieden nicht. Und hier möchte ich nicht in eine politische Diskussion abdriften. Ich denke erstmal an meine Familie, an den Umgang mit meinen Mitmenschen. Wenn ich wirklich in Frieden mit jemandem leben möchte, dann muss ich mich an bestimmte Stellen anstrengen. Dann muss ich über meinen eigenen Schatten springen und bereit bin, auf den anderen mindestens einen Schritt entgegenzugehen. Passivität und Frieden beißen sich nicht. Zweitens, nur derjenige, der selbst Frieden hat und lebt, kann auch Frieden weitergeben. Leute, die unruhig sind, aus irgendeinem Grund, Leute, die nur durch ihren Ambitionen durchtrieben sind, sie sind nicht in der Lage, Frieden zu schaffen. Und das sehen wir momentan, auf eine bittere Art und Weise. Nur wer Frieden hat, ist in der Lage, auch Frieden weiterzugeben. Und der dritte Gedanke schließt an den Text in Matthäus Kapitel 5, Vers 9. Der letzte Vers, mit dem ich meine Predigt heute abschließen möchte. Matthäus Kapitel 5, Vers 9. Selig sind diejenigen, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Eine andere Übersetzung sagt, selig sind die Kinder des Friedens, sie werden Gottes Kinder heißen. Es gibt zwei kurze Definitionen in der Bibel. Die eine ist Gottes Liebe, beschreibt, wer Gott ist, nämlich Liebe. Und die zweite beschreibt, wer sind die Kinder Gottes. Hier wird nicht von Religionszugehörigkeit geredet, auch nicht von Ethnizität, Nationalzugehörigkeit oder was anderes. Hier wird eine Haltung beschrieben. Ich bin mir sicher, liebe Geschwister, dass wir alle Kinder Gottes sind. Und das können wir auch beweisen, indem wir als Kinder des Friedens leben. In unserem Umfeld, mit unseren Familien, mit unseren Kindern und ich glaube auch als Land und als Europäer. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. An diesem 26. Februar 2022. Amen.